Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute mit einer Nachricht, die fast so schwarz ist wie das Trikot des Vereins selbst. La Rochelle musste heute den Abschied eines Giganten verkünden, und damit meine ich nicht Robert Mohr, der ja immerhin fast 300 Spiele für den Verein gemacht hat. Nein, Winnie Antonio, 326 Spiele für den Verein, wurde heute mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert und hat entsprechend das Ende seiner Rugby-Karriere bekannt gegeben. Oscar, der wahrscheinlich wichtigste Spieler der Vereinsgeschichte und ein fester Anker des französischen Nationalteams. Wie geht's uns mit dieser Nachricht?
Ja, erstens natürlich mal gute Besserung gewünscht. Was ich so krass finde an diesem Beispiel ist, dass es zeigt, wie schnell es vorbei sein kann. Ne? Also noch vor, ja, am Samstagmorgen dieser Woche, also letzter Woche, noch im Nationalmannschaftskader für die Six Nations gewesen. Eigentlich nur Routinespiel gegen Clermont. In seinem letzten Mal, dass er auf dem Top-14-Feld stand, verletzt er sich beim Aufwärmen, spielt nicht. Und dann passiert was auch immer und dann ist es vorbei. Und das war es dann gewesen. Und es zeigt einfach, wie viel Glück, glaube ich, man hat, wenn man Rugby spielen kann. Und man lacht manchmal darüber, wenn so ältere Spieler einem sagen, es kann morgen eigentlich alles vorbei sein, so ungefähr. Aber das wird einmal wieder vors Auge, dass es mit viel Pech wahrscheinlich auch halt wirklich so sein kann. Mit einem Schnipsen, ne? Gestern noch, wie gesagt, Six Nations und heute nie wieder professionelles Rugby. Das ist, ja, stelle ich mir nicht schön vor. Das kann man sagen, er hat ja schon mal als Trainer gearbeitet, kann vielleicht in die Rolle zurückkommen und kann dem, ja, ovalen Blei so treu bleiben, aber schön ist anders.
Ja, ich glaube, man wünscht sich ja dann doch ein Ende der Karriere, das man selbst in der Hand hat. Ich meine, es im Gegensatz zu vielen Spielern hat er sehr gut vorgesorgt mit seinen, wie viel hat er? 3 Restaurants, 4 Restaurants?
Eigene Brauerei.
Mit, ja. Er ist gut etabliert in La Rochelle. Ich denke, er wird La Rochelle in welcher Form auch immer erhalten bleiben. Aber ja, es ist natürlich trotzdem, ich meine, von allen Gesundheitsproblemen, die sowas nach sich ziehen kann, sicherlich nicht das Ende, das er sich vorgestellt hatte. Und nach Karriereenden fangen wir vielleicht mit dem weiter, wo Träume anfangen, nämlich den Finalspielen. Und da wurde heute der Finalspielort der dritten Liga für die Saison bekannt gegeben. Und zwar wird das Stade Marcel Verchères in Bourg-en-Bresse. Eine solide Wahl. Hatte sich gefühlt die Hälfte der Teams der dritten Liga für dieses Finale ausgerichtet. Manche mit realistischeren Chancen als andere. Ich glaube, Massy-Rennes, braucht man nicht groß drüber reden, dass die wahrscheinlich von der Infrastruktur nicht unbedingt die besten Chancen hatten. Aber unter anderem Périgueux und Nizza hatten sich auch beworben. Nizza wollte es im großen Fußballstadion abhalten, das den Veranstaltern dann doch ein wenig zu groß anscheinend. Chambéry sicherlich auch keine Überraschung. Dort war das Finale vor 2 Jahren. Wahrscheinlich ein wenig zu früh dafür. Bourg-en-Bresse wird das Finale sicherlich nicht erreichen, denke ich mal. Aber zu den Ergebnissen der dritten Liga kommen wir noch. Dann, wie in verschiedenen Medien berichtet, gibt es wohl einen Reformvorschlag der Premiership, beziehungsweise sie heißt ja nicht mehr Premiership, aber der Premiership. Heißt sie nicht nur The Prem?
Ich weiß es nicht.
Was gar kein bescheuerter Name ist. Dass man den Champions Cup verkleinert und nur noch mit 16 Teams spielt und ganz oldschool direkt mit dem Achtelfinale anfängt, Hin- und Rückspiel, Knockouts von vorne bis hinten. Die französischen Vereine oder die französischen Vertreter sind diesem Vorschlag wohl sehr zugeneigt. Oscar, Fortschritt oder Rückschritt?
Fortschritt. Oder?
Allein die Verkleinerung Definitiv. Also, wenn, damit zu sagen, der Champions Cup ist zu groß im Rennen, man bei mir ja wirklich offene Türen ein. Ich glaube, das habe ich in diesem Podcast schon oft genug betont. 16 Teams ist wahrscheinlich das Kleinste, was man in diesem Format nehmen kann. Damit kann ich für den Moment leben. Und dann wurde der erweiterte Kader für die Rugby Europe Championship bekannt gegeben vom deutschen Nationalteam. Und dort sind an Frankreich Legionären Chris Hennig aus der bei den Espoirs von Grenoble spielt, Karl Kasper von den Espoirs von Stade Français und natürlich Erik Marx im Kader erwähnt. Ich glaube, damit kommen wir auch schon zur Top 14, oder?
Ja, was sagst du denn
Die
zum Kader? Die jungen Leute, spielen die gegen Rumänien? Zu früh, genau richtig, mit
Rum.
18 oder 21. Wie alt ist jetzt der Chris? Weiß ich gar nicht. Karl müsste jetzt 18 sein und der Chris Henning müsste ja auch so 20, 20 jetzt sein. Wie wird's ausgehen gegen
Na,
Rumänien?
warum?
Was sagst du? Bringen die Wende?
Nö, aber ich glaube, das ist auch zu viel verlangt.
Ja.
Also ich denke, es ist zu viel verlangt. Ich glaube, es tut nicht weh, ihnen diese Spielerfahrung zu geben. Ich weiß nicht, ob sie starten, aber ich glaube, dass es nicht weh tut, ihnen diese Spielerfahrung zu geben. Rumänien ist jetzt, finde ich, auch kein Übergegner.
Ja,
Sehr
letztes Jahr
gutes
50
Team,
Punkte,
aber ja. Aber ich weiß auch nicht, ob das alleine in Rumänien liegt.
und Heimspiel in Kassel, das ist auch cool. Endlich wieder, ne, also vielleicht am, glaube ich, machen wir ein bisschen Werbung, am 8. Februar? Kann das sein?
Ist es der 8., nee, 6., oder?
6. Februar dann, ne?
Mal gucken. Nee, Entschuldigung, du hast vollkommen recht, 8. Februar. Und dann am 14. Februar zum Valentinstag. Tag, falls ihr einen wunderbaren Date-Vorschlag für eure Partnerin, eure Partner habt oder sucht, dann in Dessau wieder.
So. Bist du dabei in Dessau? Frau schon überzeugt?
ich arbeite dran. ich habe es mir vorgenommen. Auf der anderen Seite ist aktuell, weiß ich noch nicht, wie frei mein Februar ist. Es ist geplant, sagen wir es mal so rum. Ich hoffe, dass es sich dann auch realisieren lässt. Aber das schauen wir, das finden wir raus.
Andere Infos folgen.
Ja, also darüber reden wir vielleicht nächste Woche nochmal. Aber ich arbeite dran, sagen wir es so rum.
So, Top 14, wir sind da. Um vielleicht
Top
von Karl
14.
Kasper und Stade Français direkt weiterzumachen. Bordeaux, ja, verlieren zu Hause 28-33 gegen Stade Français. Und der Trainer von Stade Français dann auch direkt mit der, ich glaube, bei Südradio hat er das gesagt, mit der Beurteilung hier von uns viel zu wenig Spieler nominiert. Wir haben mit Louis Carbonell den besten Zehner der Liga. Was ist los? Warum sind nicht mehr Leute nominiert? Warum nur Noah Nene? Wie schätzt du das ein, Marc? Hat er
Ich
gute
möchte.
Welle gemacht, wie man die Jugendlichen sagen?
Ich finde, dass sie durchaus gute Argumente haben. Bester Sturm bestes Gedränge der Liga in jedem Fall. Das ist durchaus ein Argument, finde ich. Jetzt kann man natürlich immer streiten. Beste 10 der Liga finde ich optimistisch. Weil ich glaube, auch in diesem Spiel hat man gesehen, dass es mindestens einen anderen Zehner gibt, der diesen Titel für sich beanspruchen kann. Der wurde frühzeitig ausgewechselt, weil er im Nationalkader ist. Mathieu Jalibert natürlich.
Wunderschönen Versuch
Es
gelegt. Große Empfehlung.
hat fantastisch gespielt. Er hat wirklich richtig gut gespielt. Aber das Ding ist, wenn man sagt, Frankreich hat das beste Gedränge, Stade Français hat das beste Gedränge. Also es war kein französischer Spieler in der ersten Reihe dabei, wenn ich es richtig sehe. Zweite Reihe kann man drüber streiten. Paul Gabriel und Baptiste Pesenti sind sehr gute zweite Reihe Stürmer, aber die Frage ist, also ich glaube eher, dass das Problem bei den beiden ist, dass sie nicht so vielseitig sind wie die anderen zweiten Reihen im Kader, die ja doch
Aber
einige
jetzt sieht es
andere
ja so aus, als
Positionen spielen
würde
können.
Olivon zweite Reihe spielen Mit Guyard und Meyer Fuß, glaube ich, nicht mehr auf der Bank oder so. Keine Ahnung, das ändert sich auch. Ich habe auch mit niemandem gesprochen. Du bist in die Presse geguckt.
Ja, ich glaube, also dass Charles Olivon sicherlich ein Kader für die 2-3 ist, es steht absolut fest. Ich glaube eher, dass es ihn auf die Bank verschlagen wird, weil er eben zweite, dritte Reihe abdecken kann. Und auf der Bank hat er, glaube ich, diese Vielseitigkeit ganz gerne. Ich finde, Leo Barré hat sicherlich ein Argument zu sagen, dass es nicht ganz fair ist, ihn nicht mit einzubeziehen. Aber
Wen
ansonsten
lässt du
muss ich
denn
halt
weg?
ganz
Das ist,
offen.
muss man sich auch die Frage stellen, wen lässt man denn dann weg?
Ja, das ist, glaube ich, gerade so bei, das ist bei vielen die Frage. Roman Briad spielt eine gute Saison, aber auch nicht besser als die anderen dritten Reihe-Spieler. Tani Vili ist definitiv nicht ganz oben in der Hierarchie, was die Center angeht. Paul Abadie ist ein guter Neuner, aber halt
Wollen wir es mal
spielt
nicht
halt leider eine
übertreiben, ne?
Position. Ja, er ist halt auf einer Position, auf der Frankreich sehr gut besetzt ist. Ne? Für Wales könnte er spielen. Ne?
Aber für
Aber er ist halt
Wales,
kein
da
Waliser, er
könntest
ist
du da auch noch
Franzose.
spielen.
Ja, weiß ich nicht. Ich habe einmal 9 gespielt und ich kann nicht behaupten, dass es sehr gut gelaufen ist. gut, sei es drum. Ne? Immerhin nicht so schlecht, wie man versucht, wie das eine Spiel, das ich im Center auf der 13 gespielt habe.
Ich will es mir nicht mal vorstellen.
Na, die war Reservespiel in Frankreich und es hieß, naja, also guck mal, du kannst einen Ball fangen, du kannst einen Ball passen, damit bist du hier schon fast überqualifiziert. Vor
Du
allem
hast
für
auch
einen
keine
ersten
3
Reihe Stürmer.
Promille.
Bassero ist auch dick. Wenn der das kann, warum du nicht auch? Ja, weil alle anderen schneller sind als ich, deswegen. Aber gut, sei es drum. Ich finde nicht, dass er Unrecht hat zu sagen, dass sie Spieler hätten, die definitiv in erweiterten Auswahl sein könnten oder sollten. Aber zu sagen, also das ist, ich glaube, du machst den entscheidenden Punkt, nämlich anstelle von wem. Weil ich glaube, es gibt im Kader keinen, der dort unverdient ist.
Ja, es gibt niemanden, wo man sagt, wundert mich jetzt aber komplett, dass der dabei ist.
Von daher, aber ich meine, man muss ihn natürlich in jedem Fall, das, was man in jedem Fall tun muss, ist sehr verdient zu gratulieren. Das war ein richtig solider Sieg, den sie da eingefahren haben. Gedränge tatsächlich nicht ganz so gut, wie man es von ihnen gewohnt ist, aber sehr, sehr starke Gasse. Und einfach opportunistisch die Chancen genutzt, die sie hatten. Hätten sogar fast noch ein, zwei Versuche mehr liegen können in der ersten Hälfte. Kann man nicht sagen. Richtig gutes Spiel von Stade Français.
Richtig gutes Spiel und das ist, glaube ich, etwas, was man über diesen gesamten Top-14-Spieltag sagen kann. Letzte Woche waren wir ein bisschen enttäuscht, aber diese Woche hat so einiges geboten und dann machen wir vielleicht mal mit dem nächsten Spiel weiter, was hier direkt drunter steht, also von so einem klugen Zettel, den Marc hier immer macht. Und zwar, Bayonne verliert erneut, möchte man sagen, zu Hause gegen Leinster ja schon verloren, jetzt wieder gegen Castres 10-13. Bayonne, wie man das so kennt, ja, mit dem. Ja, mit der Möglichkeit, in der letzten Minute oder schon nach Ende der regulären Spielzeit auch den Sieg zu holen. Und das ist ja eigentlich so eine Übung, wo sie Meister dran sind und dass ihnen meistens gelingt, aber dieses Mal eben nicht. Sie werden im Mahlfeld hochgehalten, und Castres gewinnt. Ich meine, absolute Überraschung. Bayern hätte ja auch eigentlich das Unentschieden nehmen können, dann den Straftritt nicht schön ankratzen, sondern eben die 3 Punkte, nehmen können, aber ja. Haben eben diese DNA, wir möchten jedes Spiel zu Hause gewinnen. Und dieses Mal hat es nicht geklappt. Und ich glaube, Trainer, das ist jetzt ein Grund mehr, da die Reißleine zu ziehen.
Ich fand den Satz im Interview nach dem Spiel sehr schön, fast schon poetisch zu sagen, wir haben uns in den letzten Jahren, in den letzten Spielen sehr oft auf das Wunder in der 80. Minute verlassen. Aber das Schlimme an Wundern ist ja, dass man sich nicht auf sie verlassen kann. Das fand ich sehr poetisch.
Das
Aber
ist schön.
ja, Castres, das letzte Team, was in Bayonne gewonnen hat vor 2 Jahren, in der Top 14 natürlich. Ja, Gregory Patal wird sicherlich sehr demnächst in seinen Sonderurlaub bekommen. Ist ja jetzt neuer Favorit für die Stelle in Brive
Brief.
für die kommende Saison. Kann ich mir
Ja,
gut
kommen sicherlich noch
vorstellen.
zu. Da hat ja auch irgendwie jeder abgesagt, oder Marc? Jeder, irgendwie jeder war, jeder Name war da.
Ja.
Frank Asemar raus, der Trainer Joel Abt, der Oyonnax und dann Defensive in bei England gemacht hat, irgendwie auch abgesagt. Da will keiner mehr hin.
Ja, kann man auch niemandem wirklich einen Vorwurf machen.
Können das Ergebnis schon mal vorwegnehmen. Brief gewinnt 43 zu 6 gegen BC. Aber bitte, Marc, entschuldige bitte.
Bei Sie müssen wir vielleicht noch ein, zwei Worte mehr sagen, aber dazu kommen wir dann. Ja, Gregor Pata, mal schauen. Aber dass seine Tage in Bayonne gezählt sind, das ist ja schon seit einer Weile klar. So eine Heimniederlage beschleunigt das Ganze halt nur noch weiter. Bayonne, ich gehe nicht so weit wie manche Sportkommentatoren, die sie jetzt schon aus dem Playoff-Rennen rausschreiben, würde ich nicht sagen, sie sind best of the rest, wie man so schön sagt. Aber ganz abschreiben kann man sie nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass sie jetzt langsam anfangen müssen, auswärts ein paar mehr Punkte zu holen, wenn sie noch irgendwie Chancen haben wollen.
Wenn man noch träumen möchte.
Träumen darf auch Perpignan.
Ja,
In
mag ja auch ein
wirklich.
Perpignon-Trikot heute hier anwesend zur Podcast-Aufnahme. Puma-Trikot noch, ganz altes.
In.
Und Orangina-Sponsor. Und das
Ja.
hat natürlich, muss man fairerweise sagen, Orangina hat ganz viel Aura als Sponsor.
Es ist auch damals noch, es ist nicht ganz das, was ich gerne hätte. Ich hätte gerne das Meistertrikot. Aber das ist sehr, sehr, also wirklich absurd teuer. Das ist das Trikot vom Jahr davor. Damit kann ich gut leben. Das ist ein halbwegs okayer Kompromiss. Ja, wirklich horrendes Wetter in Perpignan. Aber im Match de la Peur, im Spiel der Angst gegen Montauban, kann Perpignan wirklich, oder lassen sie wirklich sehr, sehr wenig anbrennen. Montauban, die besseren ersten 15 Minuten hatten und dann eingebrochen sind,
Aber wenn du sagst eingeordnet, ich fand es ja schon fast
31-8.
erschreckend, dass es so deutlich war. Also, die Luft ist raus aus dem Abstiegskampf. Was soll denn noch passieren? Die Luft ist raus. Jetzt geht es nur noch darum, wer spielt die Relegation. Lyon, ich meine, den muss man da auch erwähnen, verlieren. Ja, kämpfen, aber verlieren, das war auch ein Topspiel, 35, 34, aber verloren ist halt verloren. Ja, das ist jetzt vielleicht noch die einzige Frage, wer überhaupt den Relegationsplatz unter sich ausmacht. Das ist ja dann entweder Perpignan oder Lyon, aber dass Montauban doch direkt absteigt, das ist ja das, was irgendwie alle gedacht haben. Dann haben alle mal ans Wunder geglaubt, aber ja, wie sagt man nur, wie haben wir so schön gesagt, auf Wunder kann man sich nicht verlassen, das macht ja ein Wunder aus.
Ja, ich meine, die Sache war halt auch die, dass es ist ja weniger so war, dass Montauban positiv überrascht hat, als dass Perpignan negativ überrascht hat. Es war ja schon eher, dass wenn Perpignan, war ja schon eher so, dass Perpignan wirklich katastrophal schlecht gespielt hat. Und wenn sie nicht so katastrophal schlecht gespielt hätten, dann wäre es schon vorher anders ausgesehen. Ich meine, der Kader fürs nächste Jahr ist schon, da braut sich was zusammen. Was auch die Tramontane nicht wegwehen kann. Aber ja, hau so. Und ich meine, wir haben in diesem Podcast vor einer Weile mal gesagt, naja, das Problem für Perpignan wird nicht sein, dass sie nicht besser werden, weil sie werden besser werden. Das Problem ist, dass auch jemand anderes dafür schlechter werden muss. Und Lyon ist eigentlich auf einem ganz guten Weg, das zu erfüllen. Lyon ist in einer richtig komischen Position, haben 14 Punkte Vorsprung auf Perpignan, aber auch 17 Punkte Rückstand auf Bayonne. Also eigentlich würde man sagen, die Saison ist gelaufen,
Können euren Urlaub
aber
buchen. Ja.
das kann natürlich Perpignan auch sehr entgegenkommen. Und sie haben die gute Dynamik auf ihrer Seite. Mal schauen. Mal schauen. Jetzt geht es erstmal zu Racing und Racing ohne viele Spieler, wobei, gut.
Wobei,
In
Gelfi
den
Guerson sind ja
Nationalspielern
alle da.
überraschenderweise doch da.
Und Hugo
Ja.
Sinn kommt ja wahrscheinlich auch zurück. Also. Und Thomas
Ja,
Laclaire ist ja auch nicht
der wurde
nominiert
wieder
worden.
zurückgeschickt.
Oder wird er jetzt nachnominiert für Uni Antonio? Laclaire?
Das ist möglich, da habe ich zumindest noch nichts weiter gelesen.
Ich auch nicht, ja. Ich auch
Aber
nicht.
das ist ja noch relativ frisch. Weil ich glaube schon daran, dass es möglich ist, dass sie Punkte holen in Bei Racing.
Aber
Würde ich nicht
keine vier,
hundertprozentig
oder?
ausschließen wollen. Aber einer wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Mühsam ernährt sich
Könnte
das
man arbeiten.
Meerschweinchen. Mühsam ernährt sich der Hamster.
Murmeltier.
Murmeltier, ja.
Ein Punkt wäre sicherlich auch für Po schön gewesen. Relativ ja, eindeutige Klatsche, möchte man sagen. 59-22 gegen Po, die nicht rotiert haben für das Topspiel gegen Toulouse. Ja, kann man ein bisschen sprachlos sein, dass das Spiel dann doch so eindeutig war. Aber gut. Für Po wird es wirklich spannend. Eine Situation, die sie nicht kennen, dass der gefühlte halbe Kader bei der Nationalmannschaft ist, vor allem was die Hintermannschaft angeht.
Wobei viele ja auch wahrscheinlich zurückgeschickt werden, ne? Das kommt natürlich auch dazu.
Ja, aber es bringt ja trotzdem irgendwie ein Durcheinander in den Trainingsablauf. Und das kennen sie hier in der Form ja nicht wirklich. Und bin ich gespannt, wie Sebastian Pecoroni das managt. Bin ich sehr gespannt. Es kann in beide Richtungen gehen.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
Ich befürchte Letzteres, ich hoffe auf Ersteres. Man kann aber in jedem Fall sagen, dass das Topspiel in dem Fall wieder.
Kein
Naja.
Topspiel war. Stade
Ja.
Toulouse hat mal wieder die Muskeln spielen lassen, ne?
Da vielleicht an der Stelle der Hinweis, dass es erste Nachrichten gibt, wie sich das Salary Cap entwickeln könnte. Also aktuell geht man davon aus, dass das Salary Cap für alle Vereine um jeweils 300.000 Euro erhöht wird. Der große
Da kannst du einen Spieler
Knackpunkt
mehr mit
bleibt aber die
bezahlen.
Dis
Hammer.
ja. Der große Knackpunkt bleibt am Ende die Diskussion um die internationalen Kredite. Also die Salary Cap Erleichterung oder Aufweichung für die Nationalspieler. Da bleibt der große Knackpunkt und daran wird sich die Diskussion aufhängen. Und daran wird sich auch Jan Robert, der Präsident der LNR, messen lassen müssen, denn er wurde schließlich nicht nur als Protestpräsident gewählt gegen René Buscatel, zu dem wir auch noch kommen, aber eben halt auch mit dem klaren Auftrag, die Dominanz von Toulouse aufzubrechen. Und da kann man sehr spannend sein, aber die Frage, die am Wochenende aufkam, ist die Top 14 eine Ein-Team-Liga geworden wie die Ligue 1? Glaube ich noch nicht, aber
Naja,
man ist auf keinem guten Weg.
also ich würde schon sagen, ja. Also Toulouse ist so ein bisschen das Frankfurt der Bundesliga.
Ja. Also sind auf wirklich keinem guten Weg und immerhin hat man mit dem Salary Cap Möglichkeiten daran, was zu machen, auch wenn man, glaube ich, die Grundposition von Toulouse als Top-Team nicht verändern kann, aber wenn man zumindest wieder Möglichkeiten findet, das ein wenig equitabler zu gestalten, dann wäre das schon ganz schön. Ein Team, das auch gerne Wörtchen um im Titelkampf mitreden wollen würde, das ist Toulon. Nach den heftigen Regenfällen und dem unterschätzten der Regenfälle vom letzten Mal hat man sich diesmal entschieden, das Spiel gegen Montpellier direkt um einen Tag zu verschieben. Geholfen hat es beiden Seiten nur bedingt. Am Ende 30-27. Montpellier physisch unglaublich dominant. Toulon tatsächlich mit der besseren Hintermannschaft. Und 30-27 am Ende ein solider, verdienter Sieg, aber natürlich auch ein sehr knapper. Montpellier darf sich ärgern. In der ersten Halbzeit fand ich schon, dass es ziemlich ausgeglichen war.
Ja,
Also
auch dafür, dass
Montpellier.
Montpellier, ich meine, auswärts spielt. Ich meine, sind ja auch auf dem 7. Platz. Also, die Liga ist super eng. Man kann sich merken, Toulouse vorne, dahinter dann mit 47 Punkten Pau und dann alles, was dahinter ist, hat einfach zwischen 43 und 47, beziehungsweise 5, Entschuldigung, 37 beziehungsweise 35 Punkten. Das heißt, jeder Punkt zählt. Also du kannst ein Spiel gewinnen und dann wirst du vom Saulus zum Paulus. Und wenn du verlierst, geht es halt in die andere Richtung. Ja. Dementsprechend könnt ihr euch ja vorstellen, wie wichtig auch so ein Auswärtspunkt ist. Oder wie wichtig vier, drei weitere gewesen wären, sag ich mal.
von einem Punkt, der einen Unterschied machen kann, dass man kann auch Clermont ein Liedchen singen. Ein sehr kurioses Spiel gegen La Rochelle. So ein Spiel irgendwie von drei, irgendwie so ein gedritteltes Spiel. La Rochelle, die gut gestartet haben, Clermont, die in der ersten Halbzeit mit dem Spiel davongerannt sind und am Ende es nochmal unnötig spannend gemacht haben, 32-27. Ehrlicherweise, das ist ein tatsächliches Topspiel. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe ehrlicherweise zur Halbzeit ausgeschaltet.
Echt?
Weil ich dachte, okay.
Ich kann mich erinnern, meine Freundin hat mir geschrieben, ja, sie glaubt, dass Clermont verliert. Ich meinte, nee, nee, die werden gewinnen. Die werden gewinnen, ich bin mir ganz, ganz sicher. Und am Ende haben sie ja auch gewonnen. Also es war ja verrückt, auch weil, ne, sie sind dann aus der Halbzeit gut gekommen, haben ein paar Versuche gelegt. Und dann hat sie ja La Rochelle wieder wie gegen Leinster die Bälle. Das ist, also es muss mit dem Teufel zugehen. Aber die haben das Spiel nicht gewinnen können. Also absolut verrückt.
Mein Punkt war irgendwo dieser letzte Versuch vor der Pause, wo ich dachte, oh Mann, wenn Clermont jetzt schon solche Versuche legen gegen La Rochelle, was waren irgendwie so zwei, drei direkt hintereinander und auch irgendwie aus der eigenen 22 irgendwie ganz wilde Konterbälle, die sie da gelegt haben. Und dann dachte ich, na gut, okay, also wenn das jetzt in diese Richtung geht, dann wird sich so entwickeln wie die letzten Top-Spieler, dass es dann nach einem semi-spannenden Start nur noch Einbahnstraßen-Rugby ist. Aber naja, Respekt an La Rochelle, dass sie es wirklich. Dass sie nochmal zurückgekommen sind, Clermont nochmal wirklich gefordert haben. Und
War auch ein richtiges Topspiel, muss man sagen, oder? Auf den Sonntag.
ja.
Endlich mal wieder.
Ey, das war auch wirklich das, was. Also ich meine, das Marcel Michelin ist ja nicht. Hat ja ungefähr genau, also hat nur unwesentlich mehr Plätze als das Ernest Vallon. Aber es macht viel mehr her. Das muss man schon sagen. Ich find, und also visuell war das schon. Volles Haus, Clermont La Rochelle, es war schon, also das war Topspiel und es war schon schön. Also es war schon ein richtiges Topspiel und die erste Halbzeit war auch super spannend, dann der Rest auch, aber den habe ich nicht mehr mitgekriegt. Ich muss aber natürlich auch immer zu meiner Verteidigung sagen, dass 21 Uhr echt nicht meine Zeit ist. Dabei werde ich mittlerweile schon zu alt.
Sei dir
Ein
verziehen, es
Problem.
sei dir verziehen. Damit Clermont wieder in den Top 5 und hatten ja nicht so leichte, ja, Champions, internationale Wochen waren schwer. Aber jetzt, gewonnen ist gewonnen. Jetzt war jetzt nicht super duper, aber ja, ich meine, was man vielleicht noch ansprechen könnte, La Rochelle, die Verletzungssituation, das ist ja, also das ist ja, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Voodoo-Puppen gibt, also das ist ja jedes Spiel, verletzen sich zwei, drei Leute, das ist nicht zu fassen. Ja, jetzt auch da wieder Uni Antonio hat sich beim Warmmachen verletzt und dann Paul Boudin, glaube ich, heißt der gute Mann, hat sich auch noch verletzt. Also das ist, ich glaube, wir haben jetzt über 20 verletzte Spieler in La Rochelle. Das ist, da kann man auch nichts machen, das ist ja auch einfach Pech. Ne? Also das ist, ja, naja. Pro de
Mal schauen, ob das ein Umstand. Ja, auch da viele Verletzte. Viele, also das ist ja auch die andere Sache irgendwie mit den. Also, na, Pro de Deux wird ja aktuell ja so eine richtige Leihwelle, um Verletzungen auszugleichen. Ich glaube, bei euch war jetzt auch ein Hakler, der jetzt
Genau.
gestartet hat, der oder der erste Spiel gemacht hat, der ausgeliehen war. Auch das vielleicht eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte. Es sind ja durch. Was Toulouses Dominanz angeht. Toulouse hat einige Spieler in der zweiten Liga, die als Kandidaten fürs Nationalteam gehandelt wurden. Lucky Hawks zum Beispiel von Provence, der Prop, wurde als potenzielle Überraschung betrachtet, Van Antoine Delpy. Und das ist ja auch wirklich krass. Während der Doublons im November haben sie ja ihre ganzen Leihspieler zurückgeholt und irgendwie fünf Spieler auf dem Feld gehabt, die in der Woche davor noch Pro de Deux gespielt haben. Auch das ist vielleicht eine Sache, die man im Auge behalten sollte. Aber Großraum Toulouse Derby zwischen Agen und Colomiers, vielleicht nicht ganz fair, das so zu bezeichnen, aber naja, nah genug dran.
Und es endete damit,
Und
dass man jetzt die Eier auf den Tisch legen muss. Um das schon mal vorwegzunehmen. Wir brauchen Eier. Oli Kahn, der französische Oli Kahn oder der argentinische Oli Kahn.
ich kann es in diesem Podcast nur immer mal wieder betonen, Colomiers ist ein gutes Auswärtsteam.
Verdammt stark.
Und das bei Agen, die ja nun auch durchaus Playoff-Ambitionen haben können, definitiv eine anständige Saison spielen. 8 zu 18, Agen nicht mal einen Defensivbonus gegönnt, damit kann man schon arbeiten. Provence, gerade schon angesprochen, mit einem horrendem Wetter, eines von vielen Spielen mit horrendem Wetter am Wochenende. 26-10 gegen Aurillac. Ich glaube, das ist keine gigantische Überraschung. Brief 43-6 gegen Bizet. Wir haben es vorhin schon mal vorweggenommen. Bizet damit nur noch 2 Punkte vom Relegationsplatz hinter Dax. Und ja, in realer Gefahr. Oskar, hältst du es denn für realistisch, dass Bizet wirklich richtig in diesen Abstiegskampf reingezogen wird?
Ich meine, sie wären es ja, wenn Dax nicht die Punkte abgezogen bekommen hätte, ne? Das ist, also ja, also rein sportlich, ja. Rein sportlich scheint es ja so zu sein. Also Dax ist ja nicht aus sportlichen Gründen auf dem Abstiegsplatz, auf dem Relegationsplatz. Dementsprechend sage ich, ja, dass die gehören dahin. Die sind sportlich so, wie sie sind. Da ist der Sport manchmal brutal. Ist halt Ergebnis erzählen. Und dementsprechend denke ich, das hat schon alles seine Richtigkeit. Die sind da nicht aus
Ich glaube, es
Versehen.
spricht auch irgendwie. Ich glaube, es spricht auch einfach Bände dafür, wie diese ganze Situation hinter den Kulissen in BC gemismanagt wurde. Weil es ist ja kein schlechter Kader. Aber diese ganze Unruhe, die diesem Verein aktuell
Also
herrscht.
was ein kluger Trainer, den ich mal hatte, immer gesagt habe, seid ihr happy? Ja. Haben wir eine gute Teamculture? Ja. Trainieren wir gut? Ja. Und wenn man dann verliert, da muss man sich als Spieler an die eigene Nase fassen. Wenn es aber keine Teamculture gibt, weil die wird natürlich vom Staff und vom Trainer vorgelebt, dann kann man auch mal mit dem Zeigefinger auf einen Verantwortlichen zeigen und sagen, ey, wir haben hier, kannst du mal, das Team ist ein Grüppchen und sowas. Aber dementsprechend, was du schon ansprichst, wenn man natürlich so eine sag ich mal so, wie sagt man ist das in Deutschland, wenn man so ein bisschen Probleme abseits des Platzes hat, das kann natürlich auch so einer Teambuilding und da einfach so einer gemeinsamen Identität, das würde ich mal schätzen, ist jetzt nicht nur förderlich.
Ich meine, es ist der dritte Trainerstab diese Saison. Ist schon, also ich, und die Spieler werden halt nach allem, was ich bis jetzt höre, selbst beim dritten Trainerstab gibt das Präsidium, die neuen Eigentümer geben keine Informationen weiter, sie reden nicht mit den Spielern, haben halt auch irgendwo Angst um ihre Karrieren. Und beziehungsweise wissen nicht, wie es weitergeht, ob sie sich was Neues suchen müssen, ob, weil sie nicht verlängert werden, weil wieder ein Umbruch geplant ist oder ja, es ist ein sehr unzufriedener Kader. Ein sehr, sehr unzufriedener Kader, der, wie gesagt, mit dem dritten Trainerstab in dieser Saison schon spielt. Nicht ganz einfach. Nicht ganz einfach. Auch in Swoye Ngoulême, vierter Heimniederlage diese Saison. Also immerhin schon mal eine Heimniederlage mehr als Trainer in Béziers. Ob das nur gut oder schlecht ist, sei mal
Wir erinnern uns an
dahingestellt.
letzte Halbjahrlage, da ging ein Clip viral auf Social Media. Danach ja, wurde sich lautstark beschwert bei den Spielern vor laufenden Kameras.
Es war schon viel. Es war schon viel. Aber ich meine, es ist natürlich schon, da ist ein Rieseninvestment, was aktuell stattfindet. Diese neue Tribüne, gut, ist es eine neue Tribüne? Das weiß ich gar nicht so genau. Also ich meine, eigentlich bauen sie eine Tribüne über die Stehplätze rüber. Also eigentlich bauen sie nur VIP-Plätze über die Stehtribüne rüber. Aber gut, sei es drum.
Kostet auch
Danach
Geld,
wird immer
Marc.
noch.
Es gibt es nicht umsonst, ja? Gibt es nicht geschenkt.
Kostet viel Geld und soll auch viel Geld einbringen. Und danach wird die Haupttribüne renoviert und da vergrößert.
So
Da
nämlich.
passiert schon viel. Und dafür, dass du dann jetzt gegen ein Team aus Oyonnax verlierst, was ehrlicherweise gar nicht mal so gut ist. Nicht schlecht, aber gar nicht mal so gut. Meine, sie haben aufgeholt. Sie sind deutlich besser geworden im Vergleich zum Anfang der Saison. Aber eigentlich sollten sie nicht besser sein als Swoye Ngoulême.
Vor allem, sie auch nochmal gut
Und
durchrotiert haben, ne? Loic Goudenaere hat dann nachher gesagt, er hat nochmal gezeigt, wir sind eben 40 Mann und wir haben von der Presse uns anhören müssen, wir sind hier nur die Idioten vom Dienst so ungefähr. Aber sind wir nicht, wenn wir das Spiel gewonnen. Und hat er recht.
aber ich meine, die Sache ist trotzdem, dass man sich von Seiten von Swoye Ngoulême natürlich schon fragen kann, da holt es ein Spieler wie Richie Arnold, und hast einen Spieler wie Johnny May, die ja eigentlich, die du dir holst als Veteran, damit sie Ruhe und damit du solche Sachen wie im letzten Jahr nicht mehr hast, wo Johnny May war letztes Jahr auch schon da, aber trotzdem, wo du diese Spiele, die knapp sind, nicht mehr aus der Hand gibst. Holst du dir einen Spieler wie Richie Arnold, damit der die Erfahrung hat für diese knappen Spiele und das Ganze ein bisschen beruhigt und das der sicherlich auch nicht wenig Geld kostet und dann geht's so nach hinten los. Also kann schon eine gewisse Frustration verstehen. Kann auch verstehen, dass man sagt, ey, bei dem Wetter und dann spielen sie so, also bei jedem, der dafür ins Stadion gekommen ist, der dafür Geld ausgegeben hat, sorry. Kann ich nachvollziehen. Meine 4 Heimniederlagen sind halt einfach wirklich zu viel.
Vor allem, wenn man sich qualifizieren will, dann ist das schon.
Ich meine, die Sache ist ja, im letzten Jahr hatten sie genauso viele Heimniederlagen, aber sie haben halt entsprechend auch die gleiche Anzahl von Spielen auswärts gewonnen.
Aber sich darauf zu verlassen, da würde ich ja auch schon fast von Wundern sprechen. Also.
Ja, ich meine, es klappt ja auch die Saison nicht.
Das
Ganz
kommt noch hinzu.
offensichtlich nicht.
Aber gut, sind mit 36 Punkten immer noch auf dem 11. Platz. Das wird noch meilenweit entfernt von allem, was Abstieg schreit. Aber ja, so wirklich zufriedenstellend ist es nicht, ne?
Es ist vielleicht auch einfach, es reflektiert vielleicht auch einfach die absolut gestiegenen Ansprüche an einen Verein, das im letzten Jahr die Playoffs geschafft hat. Oder an ein Team, das im letzten Jahr die Playoffs geschafft hat. Ein Problem, dass Dax und Biarritz kennen, hohe Ansprüche. Ja, ist es ein Derby? Ich weiß es gar nicht so hundertprozentig. Es wurde zumindest als Derby verkauft. Und Dax gewinnt 24-15 gegen Biarritz. Auch ein Spiel, das fast wortwörtlich ins Wasser gefallen ist. Aber zumindest mit positiven Nachrichten aus deutscher Perspektive. Maxim Oltmann hat nicht nur auf der 14 durchgespielt, hat auch in der 4. Minute den ersten Versuch des Spiels gelegt, einen Konter aus der eigenen 22 und hat sich tatsächlich 3 Sterne in der Media Olympique erspielt.
Herzlichen
Auch das
Glückwunsch.
eine. Das ist schon mal keine kleine Sache. Ja? Und eine abseits des Platzes, ich hatte schon angekündigt, oder wir hatten es ja schon angekündigt. René Buscatel, nochmal Thema. In der Favoritenposition für den oder als neuer Präsident des Vereins, also die Aktionärssitzung soll jetzt am Donnerstag stattfinden, wo das diskutiert wird. Aber René Buscatel, wo der aktuell der einzige Kandidat und der wird natürlich auch zwangsläufig der namhafteste. 25 Jahre Präsident von Toulouse, eine Amtszeit als Präsident der Ligue Nationale de Rugby, war der, also quasi der Vorgänger von Yann Robert. Der Mann hat schon Erfahrung. Ich meine, er ist natürlich auch nicht mehr ganz der Jüngste, aber einen Mangel an Erfahrung kann man ihm wirklich nicht vorwerfen.
Hat er denn prall gefüllte ja, Brieftaschen?
Davon ist schon auszugehen, ja. Aber er soll nicht Aktionär werden, er soll nur Präsident werden. Also er soll den Verein leiten, aber ich glaube nicht, dass das Kapital für ihn geöffnet wird. Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Aber vielleicht. Ich meine, ich denke prinzipiell ist Dax nicht, wenn man mich fragen würde, ob in welchen Verein ich investieren möchte, würde Dax nicht weit oben auf meiner Liste stehen?
Echt? Ich schon, weil da nämlich noch, da kann man noch entwickeln. Da ist noch Potenzial. DAX, die
Ja, aber
richtige Mannschaft des Südwest. Für jene, die nicht nach
ja.
Bayonne oder Biarritz oder Mont-de-Marsan fahren, die kommen halt nach DAX.
Naja, aber tun sie das?
Mit mir als Präsident kommen die auch nach DAX. Erste
Ich glaube, das Ding.
Amtshandlung, erstmal die Tatanbahn einreißen.
Das Ding ist halt, Dax ist ein kleiner Ort. Wie viel hat Einwohner hat Dax? 30.000?
35.000.
Irgendwas in die Richtung. Du hast nicht allzu viel drumherum. Gut, du hast ein gewisses Maß an Tourismus als Thermstadt.
Fette
Du hast
Dachs.
Stierkämpfe im Sommer. Ja, auch kein kleines Thema. Aber während der Fette Dax wird auch kein Rugby gespielt. Aber die Basken
Bist in 40
werden
Minuten
nicht
bist du am
nach.
Strand.
Ja,
Das
aber
Beste an DAX ist die Autobahn nach Bayern.
naja, Bayonne ist im Gegensatz zu DAX eine wachsende Stadt. Also das muss man ja halt sagen. Bayonne wächst. Bayonne hat sich als Stadt fest verankert als baskische Metropole Frankreichs. Also eine Stadt, wo es auch die baskische Identität sich sehr verfestigt hat. Es gibt eine wachsende erstsprachig baskische Community in Bayonne. Also wo mittlerweile 13.000 Leute in Bayonne, die mit Baskisch als Muttersprache aufgewachsen sind. Mehr und mehr baskische Läden, die eröffnen. Also eine Identität oder eine regionale Identität. Also ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass die Leute aus Biarritz nach Bayonne fahren, als dass die Leute aus Bayonne nach DAX fahren. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, DAX ist halt so ein Team, wo du sagst, naja, du musst halt akzeptieren, dass mehr als Mittelmaß zweite Liga so ein Status wie Aurillac, das ist realistisch für DAX, aber mehr als das sehe ich ehrlicherweise nicht. Also realistisch gesehen, vor allem wenn man sich die Konkurrenz anguckt, ich meine, Agen hat ein bisschen das gleiche Schicksal, Colomiers hat wenigstens den Vorteil, dass die Leute, die es in Toulouse nicht schaffen, für Colomiers nicht umziehen müssen. Aber ehrlicherweise sehe ich für DAX nicht wirklich einen großen Weg. Also ich wüsste zumindest nicht, weshalb man sein Geld in den Verein stecken sollte. Ich glaube, da gibt es ganz andere Vereine, wo man sagt, da kann man für weniger Geld mehr erreichen.
Wo willst du dein Geld investieren?
Ehrlicherweise Stand jetzt würde ich sagen, Njord. Ich glaube, Njord ist gar nicht so viel größer als DAX. Oder was die Einwohnerzahl, doch, doppelt so groß, 60.000 Einwohner. Hat aber den Vorteil, dass es eine relativ wohlhabende Stadt ist. Ich sage, Niort ist die Versicherungshauptstadt Frankreichs. Da sind viele Versicherungsagenturen und Banken, die da ihr Hauptquartier haben. Also potenziell relativ wohlhabende Klientel, die keine Konkurrenz irgendwo. Es gibt keinen Fußballverein mehr, es gibt keinen Basketballverein, es gibt keinen Handballverein. Rugby ist das Einzige, was du hast. Wenn du sagst, das Rugby-Stadion ist nicht groß genug, gibt es ein fertiges Fußballstadion, das größer ist, in das du umziehen könntest. Und du hast ein gewisses Maß an Rugby-Geschichte, auf das du dich stützen kannst. Ich meine, darüber hinaus kann man immer noch über andere Themen reden. Ich meine, wie weit man gehen möchte, wenn sich Lille irgendwo sagt, sie verstehen sich als Grenzverein und versuchen, das belgische Publikum mit anzusprechen, dann haben sie theoretisch ein relativ großes Einzugsgebiet. Aber ja, ehrlicherweise Stand jetzt würde ich sagen, ja.
Ich gebe dir den Punkt, Marc. Du darfst in Njord investieren und ich kaufe dann DAX. Dann treffen wir uns vielleicht in der Pro de Deux eines Tages, wenn du dann aufgestiegen bist. Ich wünsche viel Erfolg.
Ja. Nevers, apropos Investoren, Nevers, war nicht ganz fairer Vorwurf, aber naja, eher mitziehen.
Was willst du,
Nevers
was wolltest du
29.
sagen? Sprich es aus. Traue dich.
Naja, ich wollte nicht sagen, eigentlich wollte ich eher zurücknehmen. Investor klingt hier immer so negativ. Aber ich glaube, dass der Präsident von Nevers A ihm das nicht gerecht, oder ich glaube, dass ihm das nicht gerecht wird, weil ich glaube nicht, dass er mit dem Verein jemals Geld verdienen wird. Aber er macht es ja aus einer Leidenschaft, von daher würde ich sagen, wir ziehen.
So nämlich.
29 gegen Mont-en-Marsan. Krise in Nevers. Zwei Niederlagen und jetzt so ein Unentschieden.
Ja, gut ist es nicht, ne? Sind wir ehrlich miteinander?
Entschuldigt, Entschuldigung, es war ein harter Vorwurf. So war das nicht gemeint, aber es ist natürlich schon gegen Abstiegskandidaten Mont-en-Marsan ein enttäuschendes Ergebnis, würde ich vermuten.
Absolut, absolut. Also, ja, auch die Disziplin, die es am Ende ja der ausschlaggebende Faktor war, es ist natürlich ja einfach sehr bitter, ne? Das muss man so sagen, dass man dann halt dann auch in der letzten Minute dann nochmal die 3 Punkte dann abgibt, weil wir haben ja 4 Versuche gelegt, Montemasso nur 2, das heißt, sind vielleicht schon die Geschichte des Spiels. Ist nur am Ende dann halt egal. Ne? Am Ende zählt halt, dass man das Spiel gewinnt. Und jetzt diese mehr als, sag ich mal, bittere, nicht bittere, aber mehr als ja, wohltuende Niederlage ja, mit fast 50 Punkten gegen Ex, ist dann dieses 26, 26, 29, 29 war es, glaube ich, oder? 29, 26, 26.
29.
29, 29, genau. Ja, da muss man eigentlich schon jetzt fast mit Agen punkten, weil, also siegen sogar, weil sonst hätte man jetzt hier diesen Block einfach drei von drei Spielen verloren. Und das ist ja nun wirklich nicht das, was wir uns vorgenommen haben.
Eine Frage, die ich gerne einmal noch mit reingeben möchte, weil es gab ja durchaus so eine positive Nachricht. Topscorer Pro Ligue 2 oder mit Topscorer Pro Ligue 2 oder der mit Topscorer Pro Ligue 2 spielt ja für Nevers, Perry Mayo. Und anders als bisher üblich hat er sich entschieden, was üblich im Sinne von normalerweise, wann ein Ausbildungsverein und viele Spieler wechseln in die Top 14. Perry Mayo, der sicherlich Angebote hätte vorlegen müssen, hat sich entschieden, noch 2 Jahre zu verlängern und bis 29 in Nevers zu bleiben. Ist das ein Kulturwandel?
Ich glaube, dass einfach Nevers, es wird einfach, glaube ich, unterschätzt. Ich glaube, viele Leute, ja, Nevers, kleine Stadt, ist nichts, aber ich muss ehrlich sagen, es ist eine super Stadt, wo ich mich super wohlfühle und ich glaube, es geht vielen genauso. Du bist ja einfach in einem super Umfeld. Wie es davor war, weiß ich nicht, aber mit dem neuen Staff ist es halt einfach, es macht einfach super Spaß, zur Arbeit zu gehen. Es ist einfach angenehm, es gibt ein klare Marschroute, es wird mehrere Millionen jetzt investiert in Infrastruktur und ich glaube, unser Präsident ist da einfach echt auf diesem Weg wirklich etwas zu bauen, was bleibt. Marc hat das ja noch gesehen, dieser alte Bauernhof, der dann zu Amateurzeiten umgebaut wurde in ein Trainingszentrum, was dann bis zur zweiten Liga gereicht hat und jetzt halt die Entscheidung, mit einem neuen Trainer eine neue Ära zu beginnen, der Trainer auch direkt mal 5-Jahres-Vertrag bekommen, das sieht man ja im Profi-Rugby eigentlich kaum, dass man eben Trainern so langfristig das Vertrauen ausspricht und das
ja
eben mit einem Millionen-Investment in eine vierte Tribüne. Wir sprechen dann also von einer 30.000 Einwohner statt von, glaube ich, über 10.000, 11.000 Sitzplätze, plus ein neues modernes Trainingszentrum. Ich habe heute mal mit den Krafttrainern gesprochen, die meinten, alleine der Kraftraum, das Material kostet über 500.000, 600.000 Euro. Das ist also nicht von schlechten Eltern und ich glaube, oder ich kann mir zumindest vorstellen, dass das auch einen Spieler zum Bleiben animiert, weil man sagt ja, man muss in Beine und Beton investieren. Und damit man sich selbst nicht überrennt. Und ich glaube, da macht der Verein einfach vieles richtig. Und das ist einfach, ich glaube, schafft Vertrauen. Auch auf Spielerseite. Also so würde ich das mal sagen.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Das wäre so meine Deutung.
Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie sich es entwickelt. Also es war schon beeindruckend genug, als ich da war. Und wenn sich das dann auch weiterentwickelt, finde ich das schon echt... Bin ich echt gespannt.
Ich muss auch sagen, Nevers eine relativ junge Stadt. Also das Durchschnittsalter Nevers ist 44. Das darf man halt auch nicht vergessen. Es ist nicht so, es ist nicht so alt, wie man sich das immer vorstellt. Und es kommen auch immer mehr junge Menschen jetzt auch aus großen Städten nach Nevers, um halt da was aufzubauen, weil es einfach noch bezahlbar ist. Muss man ja auch sagen. Also, und machen da ihre Geschäfte aus, versuchen sich da, wir haben jetzt sogar IT-Unternehmen, die sich hier ansiedeln, ne, mit diesem ganzen, wie heißt das hier, Zuhausearbeit und sowas, das ist ja eine Mode, das kann man ja auch im Zweifel von Nevers aus, ne? Also dementsprechend nicht schlecht.
Ich finde es spannend, also ich finde, es ist eine sehr schöne Stadt und ich glaube, wenn sie einmal ein bisschen gestrichen wird, dann ist es auch wirklich eine richtig schöne Stadt. Und ich glaube, es sind sehr viele Grundlagen dafür, dann großes Theater und Fluss direkt vor der Tür, auch wirklich für ein kulturelles Leben, was echt viel hermachen könnte. Freust du dich eigentlich auf die Tour de France in diesem Jahr?
Ja, habe ich ja vergessen. 2 Etappen der Tour de France sind ja auch in Nevers. Dann hast du mit Magny-Cours, das ist ein großer Formel-1-Track, der ist 15 Minuten entfernt, wo du andauernd Rennen hast. Das heißt, dieser ganze Tourismus, der geht ja auch nach Nevers. Die ganzen Leute, die sich eine Bude mieten, wo leben die? Wer schon mal Magny-Cours war, da gibt es ein Hotel, der ist relativ schnell ausgebucht. Und dann, da geht die anderen, ne, die kommen halt nach Nevers. Und ja, ich denke mal, ich werde zur Tour de France nicht da sein oder schon wieder da sein. Das kommt so ein bisschen auf den Spielplan drauf an. Aber für die Stadt ist natürlich super. Freue ich mich sehr.
Fand ich sehr, sehr schön, das große gelbe Trikot, das sie da aufgehängt hatten.
Wir hatten ein Trikot über der Präfektur, nur als dann die Bauernproteste waren, oder die Landwirteproteste, ja, das war dann voll mit Gülle. Das musste abgehangen werden.
Also
Man
dann
kennt es!
nicht mehr das gelbe Trikot. Apropos, man kennt es, Carcassonne verliert auswärts 17:24 in Valence. Auch dort schreckliches Wetter und ein überraschend knappes Spiel, das Valence auch erst kurz vor Ende gewonnen hat. Aber am Ende bleibt ein Sieg ohne Defensivbonus für Carcassonne. Und Topspiel des Wochenendes: Grenoble gegen Vannes 26:29. Weiterer Statement-Sieg für Vannes, die
Und ich habe es nicht
ja
gesehen.
eigentlich. Es war schon spannend.
Okay.
Und viel mehr Statement geht ja eigentlich kaum noch für wann. Gibt's denn, meinst du, es gibt ein Team in der Pro de Deux, die wann in den Playoffs, also meine gut, gefährlich können wahrscheinlich alle werden, aber
Nevers zu
einem
Hause haben
realistischen
wir sie ja schon
Konkurrenten?
geschlagen.
Ja, es stimmt. Es stimmt. Jetzt müsste sie nur noch überholen, dass sie das Halbfinale auch zu Hause gegen sie haben.
Ja, das könnte das Problem sein. Aber
Ich
wir
bin da
arbeiten
wirklich.
dran, wir arbeiten dran.
Ich meine, ich würde mir wirklich wünschen, dass an der Spitze ein bisschen weniger knapp wird. Aber ehrlicherweise fällt es mir gerade wirklich schwer zu sehen, schwer vorzustellen, wer sie im Finale schlagen könnte.
Ja,
Also
Brief
so
an einem guten Tag,
richtig.
Exa an einem guten Tag, also da gibt es schon einige Kandidaten, die mir da einfallen könnten.
Das haben wir im letzten Jahr auch gedacht. Ach nee, Ex hat in Grenoble verloren.
Ja, das war ja
Entschuldigung.
Montauban, die dann alles aufgeräumt haben. Die haben ja in Brief auch gewonnen. Das war ja das, womit niemand gerechnet hat. Dann dachten wir, machen einen One-Shot und dann besiegen sie auch mal Grenoble. Das war ja.
Ja. Ich bin wirklich gespannt. Sie haben in jedem Fall genug Gelegenheit, einen kühlen Kopf zu bewahren, denn sie verbringen die Woche in den Alpen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dort wärmer ist als
Wir
im
sind
Rest
am
des
Genfer
Landes.
See. Ich habe gestern noch mit Erik gesprochen. Sind da richtig fein untergebracht, die Herren. Oh.
Wo sind Sie in Annecy?
Er
Nee,
meint nur Genfer
Toulon,
See,
Evian.
Genfer See zu mir.
Ja. Ja, ich. Ja, in jedem Fall. Hab nur gelesen oder gesehen, dass sie irgendwie in irgendeinem Fußballstadion trainieren. Aber ich glaube von dem Zweitligisten, oder? Oder war es Toulon Drittligist? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, wird sicherlich sehr, sehr schön sein. Ich bin nur ein ganz kleines bisschen neidisch. Und dann geht's nach Oyonnax nächste Woche. Es ergibt natürlich nicht allzu viel Sinn, hin und zurück und wieder hin und zurück zu fliegen. Dann kommen wir zur
Ja, da
National
würde
und
ich gerne
dort geht es
übernehmen,
gegen
einfach um Marc ein
Bergheiß.
bisschen zu piesacken. Fangen wir mal die Sachen an, die uninteressant sind. Suresnes gewinnt gegen Lille 29-12. Niort, Menzel startet immer von der Bank, gewinnt auch gegen Rennes. Und Chambéry gewinnt 13-0 gegen Nizza. Tarbes verliert, Überraschung gegen Bourg-en-Bresse 16-32. Und da bleibt, na mal, Massy, Überraschung gewinnt gegen Nizza 13-10. Will ich aber auch gar nicht drüber reden, sondern, ja, was war denn bei Narbonne los? 19-5 zur Halbzeit und am Ende dann verliert man trotzdem 20-19 gegen Rouen. Marc, wie sehr hat's wehgetan? Wie
Es
sauer
hat
bist du?
natürlich schon. Oh, sauer ist das falsche Wort.
Bist du schon unterwegs mit den Bauern und deinen Trecker, um das Rathaus oder das den Vereinspräsidenten aufzusuchen?
Doch nicht, aber es liegt hauptsächlich daran, dass ich keinen Trickerführerschein habe. Eine Mistgabel habe ich mir schon bestellt auf Amazon. Das ist erstaunlich günstig. Es ist natürlich schon, nachdem du letzte Woche zu Hause verloren hast, jetzt so ein sehr gewinnbares Spiel aus der Hand zu geben. Dabei stimmt mich nicht optimistisch für die Playoffs. Man hat sich so gut aufgestellt. Aber das Kernproblem bleibt, dass man die großen Baustellen seit 4, 5 Jahren nicht geklärt kriegt. Das sind Gedränge, das sind Gassen. Und wenn du die Standardsituation nicht in den Griff kriegst, wird es halt in diese, oder ist es in jeder Liga der Welt, aber gerade in den unteren Ligen in Frankreich, sehr, sehr schwierig, wirklich was zu reißen.
Das sind nämlich die
Und ich
Basics.
verstehe ehrlicherweise wirklich nicht, warum man es, ich meine, dieses Problem ist seit 5 Jahren bekannt. Und ich meine, die Probleme gehen ja tiefer als das. Ich meine, dass sie über eine ganze Halbzeit sich so ein Nabonnes übliche Muster ist, dass sie das Spiel richtig gut starten, es alles danach aussieht, als würden sie gewinnen. Und dann schießen sie sich eine halbe Stunde lang ins eigene Bein, lassen den Gegner so auf einen Punkt, 2 Punkte rankommen, um dann nochmal einen Versuch zu legen, um zu gewinnen. Das ist so das typische
Selbst
Muster.
Selbstsabotage halt, ne?
Ja, und ich verstehe nicht, warum das so Themen sind, die man über so viele Jahre einfach nicht in den Griff bekommt. Und es fällt mir aktuell. Ich meine, das, was mich optimistisch stimmt, ist, dass die Konkurrenz genauso patzt. Also, dass ein Nizza nicht unschlagbar ist, ein Albi nicht unschlagbar ist, Chambéry gut anscheinend doch ein bisschen unschlagbarer als erhofft. Aber das Gros der Teams ist ja trotzdem schlagbar. Aber aktuell scheint es so, als wäre es zumindest nicht von der Bonne schlagbar. Oder wären sie nicht von der Bonne schlagbar. Und das ist ein bisschen deprimierend. Auf der anderen Seite wäre es natürlich deprimierend genauso. Ich denke ja auch, auf der anderen Seite muss man ja auch ein bisschen längerfristig denken. Können wir uns in 5 Jahren wirklich über einen Aufstieg freuen, wenn die Meisterschaftsbilder in Schilden-Trikots sind? Ich glaube ja nein. Ich glaube, dafür müssen sie nächste Saison wieder Nike-Trikots aufsteigen. Einfach für die Bilder.
Man, die sind sowieso viel schöner. Sind wir ehrlich, oder?
Ich finde die, ja,
Und?
die Nike-Trikots waren so schön. Schilden, naja. Naja.
Na ja. Kommen wir zu den Frauen, oder?
Ja, eigentlich nur, also es ist eine sehr harte Formulierung, aber eigentlich nur ein Spiel, das wirklich relevant war, der Rest zu eindeutig, als dass es wirklich spannend hätte sein können. Toulouse 45-7 gegen Montpellier, Aubigny verliert zu Hause 15-36 gegen Tabellenführerin aus Romagna. Lyon gewinnt 8-37 verliert 8-37 gegen Blagnac und Grenoble 14-27 gegen Bordeaux. Vielleicht das Einzige, was ich noch erwähnen werde, ist nur ein einziger Heimsieg. Auch das spannend für französische Wettbewerbe. Aber das wirklich spannende Spiel natürlich, das Kellerduell zwischen den Aufsteigerinnen aus Toulon und Lille, was am Ende 7-15 für die Gäste ausgegangen ist, könnte schon eine Vorentscheidung gewesen sein. Natürlich haben wir bei den Frauen noch sehr, sehr viel mehr Rugby vor uns. Dort steckt man ja sogar noch in der Hinrunde, aufgrund der WM. Aber es ist natürlich schon ein erster Schlag, den Toulon da, oder das erste große Lehrgeld, das sie zahlen müssen. Das Schmerzhafteste bis jetzt zumindest. Und ansonsten Favoritinnen-Sieger.
So.
Wir freuen uns auf ein weiteres wunderbares Top-14-Wochenende mit einigen spannenden Spielen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik, vor allem auch natürlich Lob, wie immer, das haben wir natürlich am meisten verdient.
So nämlich, das ist verdient. Richtig und richtig.
Nein, wenn ihr irgendwas habt, was ihr uns mitteilen möchtet, dann schreibt uns gerne auf Instagram an blueblaurugbypod. Und auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass ich dann nächste Woche am, was ist das, Donnerstag, der 5. Für die in Berlin wohnenden ZuhörerInnen im Centre Français de Berlin, dort im Kino, das Six Nations Spiel
Nee, am Freitag, den
verfolgen
5.
werde. Freitag, den 5.? Oh Gott, ist es dann vielleicht schon am 4.? Nee, Donnerstag, der 5.
Aber spielen die am Donnerstag um den
5.
5.? Die Six
Donnerstag.
Nations beginnen am Donnerstag?
Ich meine ja. Weil ja an dem Freitag, Samstag, fangen ja die Olympischen Winterspiele an.
Guess du
Six
hast einen Point.
Nations. Frankreich, Irland. Schauen wir nochmal. Ja, Donnerstag, der 5. 21:10. Werde ich vor Ort sein, werde das Spiel verfolgen. Ich werde nächste Woche noch mal einen Hinweis darauf geben, woran man mich erkennen kann, wahrscheinlich irgendein nischiges Trikot von irgendeinem französischen Achtligisten. Oder wahrscheinlich, weil ich in der letzten Reihe schnarche. Eins von beidem. Es ist nicht mehr meine Zeit. Aber freue mich natürlich, wenn ihr Hallo sagt. Und entsprechende Fragen, Kritik, Lob, was auch immer, persönlich da lasst. Ich wünsche euch aber bis dahin, das ist ja noch ein paar Tage hin, wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns. Bis dann.
Tschüss. Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.